dass tatsächlich viele ganz, ganz schlaue Gründer von den Top-Universitäten jetzt gründen, weil sie halt auch inhaltlich hinter irgendeinem Thema stehen, wie zum Beispiel dem Klimawandel oder sozusagen eine gerechtere Gesellschaft hinzubekommen oder. Und da passiert eine Menge und das finde ich ganz spannend und ganz toll und da bin ich eigentlich auch sehr positiv gestimmt, dass, und das wäre eigentlich auch mein Rat, der jetzt dann tatsächlich auch bei vielen automatisch passiert, das zu tun, was an einem Herzen liegt und woran man glaubt und aus Überzeugung das zu tun und vielleicht nicht der Geldmaximierung um jeden Preis hinterher zu rennen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Social Economy, unseres Podcasts zu Sozialunternehmertum und Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl gleichermaßen im Blick haben. Mein Name ist Vicky.
Und hier ist Walter. Unser Gast heute ist Jan-Christoph Gras. Christoph ist einer der Gründer von Leaders for Climate Action. Das ist eine Initiative für Gründer, die sich mit ihrer Organisation klimabewusst verhalten möchten. Hallo Christoph, schön, dass du bei uns bist.
Hallo Vicky, hallo Walter. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Wir starten mit einer Frage, die immer kommt ins Gespräch und die ist, was macht ihr, wie macht ihr es und wozu macht ihr es?
Genau, also Leaders for Climate Action, wie Walter schon richtig gesagt hat, ist eine Non-Profit-Organisation oder ein gemeinnütziger Verein, mit dem wir vor anderthalb Jahren gestartet sind, befreundete Unternehmer und ich, und ins Leben gerufen haben, um die Digitalbranche und die digitale Industrie sozusagen zur Klimaneutralität heranzuführen.
Wenn ich auf eure Seite schaue, Christoph, dann scheint das mir das Who's Who der Berliner Startup- und Gründerszene dort vertreten ist. Wozu macht ihr das?
Genau, also wir haben uns damals, vielleicht hole ich da ein bisschen aus, erzähle mal die Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Ich saß, wie gesagt, mit befreundeten Unternehmern, auch sozusagen eher ältere Hasen der Digitalindustrie zusammen und wir haben uns darüber unterhalten, wie wir eigentlich noch mehr Impact generieren können und schaffen können, wie das der ein oder andere halt eben schon tut, auf privater Ebene oder auf geschäftlicher Ebene. Und die Frage, die wir uns dann so gestellt haben, also für mich war die so initial, war quasi, was erzählen wir denn? Also wir sind jetzt alles auch mittlerweile Familienväter oder Familienmütter. Und die Frage war, was sagen wir dann unseren Kindern später, obwohl wir das sehenden Auges, den Klimawandel gesehen haben, was wir getan haben? Und was habt ihr, eure Zeit damit verbracht oder was habt ihr getan, um dagegen anzugehen? Und genau, ich habe noch ein paar andere Unternehmungen und investiere ja auch noch nebenher, aber wir sind dann zu dem Schluss gekommen, aufgrund der Zeitknappheit, die wir ja sozusagen auch aus den verschiedenen Studien und aus der Wissenschaft jetzt kennen, um diese 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, dass wir weniger als 8 Jahre eigentlich haben, noch sozusagen das CO2 in dem jetzigen Maße zu heben und zu generieren. Und so wie gesagt, wie können wir noch in kürzester Zeit so viel Impact wie möglich generieren und sind schnell darauf gekommen, dass wir eigentlich einen großen Hebel haben müssen und auch versuchen sollten, auf die Politik quasi einzuwirken. Und so kam es, dass wir gesagt haben, wir sind jetzt quasi Unternehmer, haben schon mehrfach gegründet und unser Netzwerk ist jetzt quasi in der Blüte des Lebens, würde ich sagen. Und wenn nicht wir, wer macht's dann? Und so haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, lasst uns auch versuchen, die digital Industrie zu bündeln, hinter uns zu bringen. Wir nehmen die an die Hand und führen die quasi, versuchen die zur Klimaneutralität heranzuführen und sind so gestartet. Genau. Und wie das funktioniert, ist quasi, wir haben gesagt, wir können eigentlich auch nur was verlangen von der Politik und auch nach außen groß posaunen, wenn wir selber was tun. Und so haben wir gesagt, so haben wir diesen Green Pledge, nennen wir ihn, ins Leben gerufen. Das ist sozusagen das Erfordernis für unsere Mitglieder, dem zuzustimmen. Und das ist sozusagen ein Dreiklang aus Messen, also CO2 messen, was die Firma oder sozusagen auch persönlich erst einmal der Gründer an CO2 generiert, dann zu reduzieren, was kurzfristig, mittelfristig möglich ist. Und der Rest, was sozusagen nicht in der Kürze der Zeit reduziert werden kann, wird dann eben geoffsettet. Und das ist sozusagen der Green Pledge, zu dem sich allererster Linie dann die Gründer erst einmal, die wir kennen, unser Netzwerk ist, dazu bekennen auf privater Ebene. Und im zweiten Schritt sollen sie und tun sie auch sozusagen ihre Firmen, denen sie vorstehen, quasi nachziehen und dasselbe mit ihren Firmen tun.
Sehr cool. Ich habe gesehen auf eurer Webseite, also für alle, die das hören, das ist lfca.earth, wie Erde auf Englisch, und alle also die Community umfasst jetzt schon 1159 Mitglieder. Das ist gewaltig, ne? Das ist ja noch, ihr seid noch nicht so lange am Start, seit 2 Jahren circa. Wie habt ihr das geschafft, in der kurzen Zeit so viele Leute überhaupt zu organisieren, dass die alle an Bord kommen können?
Genau, also wir machen das ja, die Gründungsmitglieder, wir machen das ja quasi auch ehrenamtlich neben unseren normalen Jobs, die wir da haben als Unternehmer oder Investoren noch nebenher. Aber wie ich schon eingangs meinte, wir sind alles jetzt schon oder schon länger in der Digitalszene unterwegs und wir haben ein relativ kraftvolles Netzwerk. Und das haben wir eben versucht zu heben, weil wir kennen viele der Gründer der verschiedenen Unternehmen. Sozusagen steigen wir dann auf Top-Ebene ein, was es natürlich uns erleichtert. Und sozusagen an die ranzukommen, auch an die Firmen ranzukommen. Aber nichtsdestotrotz waren wir selber von dem Erfolg tatsächlich selbst beeindruckt oder ein bisschen beflügelt quasi, haben gemerkt, was uns vorher nicht so bewusst war, dass eigentlich die meisten Firmen und Unternehmer unserer Generation eigentlich danach gesucht haben. Also es ist jetzt nicht, dass sie proaktiv die ganze Zeit was tun, weil sie natürlich ihren normalen Job haben, aber sie wollen alle was tun. Das kommt dann aber ein bisschen im normalen operativen Geschäft unter die Räder und da kommen genau wir ins Spiel. Also wir kommen sozusagen dahin und nehmen die Gründer oder die Firmen an die Hand und zeigen denen, wie sie quasi sich diesem Thema widmen können. Und auch Teil dieses Green Pledges, den ich gerade erwähnte, ist auch, dass sie einen Climate Officer benennen müssen innerhalb der Firma, der sozusagen für uns auch der Ansprechpartner ist, der das Thema treibt, der sozusagen die Arbeitnehmerschaft sensibilisiert dafür und für das Thema im Unternehmen auch verantwortlich ist. Genau, und ja, also wir sind selbst ganz begeistert. Wir sind jetzt, wie du schon meintest, haben wir fast 1200 Mitglieder. Wir haben das Ganze sind 700-800 Firmen. Das ist tatsächlich mitunter das Who's Who der europäischen Digitalszene. Und ja, wir haben, glaube ich, jetzt 370.000 Tonnen sogar schon reduzieren und kompensieren können. Mhm. Genau, das ist sozusagen erst der Anfang. Aber für anderthalb Jahre, glaube ich, sind wir eigentlich ganz, ganz zufrieden mit dem bisher.
Ja, und vor allem, ihr seid ja auch erstmal nur auf, also nicht beschränkt auf Berlin, aber es ist ja vor allem jetzt Berlin, oder?
Nee, also wir haben deutschlandweit erstmal gestartet, weil das ja auch unser Netzwerk ist. Das war sozusagen für uns naheliegend, weil wir da den am schnellstmöglichen Reichweite und Firmen und Gründer sozusagen begeistern können. Mittlerweile haben wir jetzt aber, ich glaube, diese Woche annonciert oder bekannt gegeben, dass wir ein Chapter in Australien haben. Die machen das Gleiche. Wir haben ein Chapter in der Türkei, die sozusagen das Gleiche machen. Wir haben ein Chapter in Dänemark und sind mittlerweile eigentlich europaweit unterwegs. Also wir haben aus aller europäischen Länder Mitglieder, also sowohl als Unternehmer, aber auch als Firmen. Ja.
Ich habe mir die Webseite angeschaut, da sind so viele Leute, die man kennt. Also es sind eigentlich so alle, die von denen man auch in den Startup-Newslettern liest. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und ich habe mich jetzt gefragt, wenn das jemand hört, der zufällig Gründerin oder Gründer ist und noch nicht Mitglied ist bei euch und denkt, ich würde das gerne machen, was kommt auf die Person zu? Also es geht ja dann erstmal darum, diese Green Pledge zu unterschreiben und zu messen, wie viel CO2 fällt denn bei uns überhaupt an und wie können wir es reduzieren? Wie viel Overhead ist das, wenn man das jetzt entscheidet?
Also wir haben es versucht, so einfach wie möglich natürlich zu machen und in allererster Linie soll der Gründer erst einmal sozusagen sich und sein Leben quasi klimaneutral stellen, also beziehungsweise erst einmal messen und dann reduzieren und den Rest halt, wie gesagt, offsetten. Und danach seine Firma. Also das ist relativ einfach. Ich glaube, jetzt auf persönlicher Ebene würde ich mal sagen, dauert das 10 Minuten, eine Viertelstunde. Wir haben auf der Seite einen eigenen CO2-Rechner. Den gibt es natürlich auch auf verschiedenen anderen Seiten, wo man seinen Fußabdruck sozusagen berechnen kann. Und genau, auf einer zweiten Schritt sollte er dann quasi die Firma, der er vorsteht, dort sozusagen genau dasselbe mit der Firma eben tun. Das ist ein bisschen umfangreicher, aber also viele haben so viel Angst davor, aber auf einer privaten Ebene, wie gesagt, 10 Minuten bis eine Viertelstunde und je nach Größe der Firma entweder das Gleiche oder eben auch mehr. Aber es, also wo zeitmäßig als auch geldmäßig denken die meisten Menschen, das ist alles so viel Aufwand und kostet so viel, aber das ist sehr, sehr überschaubar als ersten Schritt. Ja.
Wie ernst wird das wirklich wahrgenommen? Also wenn ich als Geschäftsführer Klimaschutz ernst nehme, dann brauche ich eigentlich keinen Beauftragten, sondern ich brauche ein Geschäftsmodell und ein Konzept und eine Haltung.
Das ist richtig. Das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil die Frage kommt bei uns auch immer, wie nehmt ihr denn auf? Nehmt ihr denn eigentlich nur Firmen, die ein per se nachhaltiges Geschäftsmodell haben? Und das machen wir eben nicht. Also wir haben gerade gesagt, wir haben ja den größten Hebel, gerade auch mit Firmen, die kein nachhaltiges Geschäftsmodell haben, weil dort kann man natürlich umso mehr reduzieren, umso mehr dann irgendwie auch offsetten. Da ist ja der Hebel oder die Wirkung, der Impact viel, viel größer. Und wir sehen eigentlich, dass wir da in offene Arme rennen bei den Firmen. Und der Climate Officer ist sozusagen jetzt eigentlich kein Abschiebeposten, sondern wir kriegen sehr, sehr viel Zuspruch. Vor allen Dingen kriegen auch die Manager und Gründer sehr viel Zuspruch von ihren Arbeitnehmern. Weil immer mehr, was wir sehen in unserer Generation, immer mehr Leute suchen sich tatsächlich einen Arbeitgeber, der dieses Thema angeht und der dieses Thema auch ernst nimmt und entscheidend. Teilweise oder jetzt auch zunehmend sich für einen Arbeitgeber, der dieses Thema auf der Uhr hat, ja, und der das auch ernst nimmt und da was tut. Von daher ist diese Position, die gab es teilweise sogar schon in Firmen, die bei uns Mitglied werden. Und ansonsten ist das eigentlich jetzt kein Platzhalter, sondern ich glaube, und so wie wir das mitbekommen, eine immer wichtigere Position. Ja? Und also jetzt, um das auch noch für den Geschäftsführer zu sagen, der hat natürlich ein tagesoperatives Geschäft, wo er sich nicht den ganzen Tag darum kümmern kann. Deswegen ist es auch gut für uns, einen Ansprechpartner zu haben. Das gibt uns mehr Schlagkraft. Wir haben immer schnell jemand zur Hand. Wir machen ja sozusagen auch Community-Events, wo wir sozusagen die ganzen Gründer, aber auch die Angestellten zusammenbringen, wo wir über verschiedene Themen aufklären, wo wir hochrangige Speaker haben, die zu bestimmten Themen sich äußern, was sagen oder das Thema Klimawandel noch mehr beleuchten. Von daher ist, glaube ich, eine gute und für uns sehr wichtige Position. Ne?
Ja, also ihr seid sehr, sehr schnell gewachsen, ne? Was eure Mitgliedszahlen betrifft und die Unternehmen, die teilnehmen. Und die Frage ist, korreliert dieses Wachstum der Mitglieder und der Unternehmen mit dem Impact? Wie messt ihr den Impact und wie sieht sozusagen das Verhältnis Mitglieder zu Impact aus bei euch?
Also das hängt natürlich von der Größe der Firma immer ab, ne? Und was sie für ein Geschäftsmodell hat. Aber wir sehen natürlich schon, desto mehr Firmen wir rankriegen, desto mehr Tonnen CO2 werden eben reduziert oder auch kompensiert. Und wie wir das messen, ist eben mit dem Pledge. Also es muss die Firma quasi selber machen. Sie muss aber dann uns auch ihr Zertifikat vom Offsetting quasi zuschicken. Da sehen wir, was sozusagen die Tonnen sind, die sie geoffsettet haben. Und sie müssen uns auch jedes Jahr quasi wieder übermitteln, was sie geoffsettet haben und was sie reduziert haben. Also sie melden uns die Zahlen, sodass wir eigentlich auch eine Verlaufskontrolle haben wollen und hinterher sind und sehen, wie weit haben die Firmen sich verbessert, wie weit haben sie es geschafft, wirklich zu reduzieren, was ja sozusagen für uns das oberste Ziel erstmal ist und was wurde geoffsettet. Also es gibt schon eine Verlaufskontrolle und wenn sozusagen dieser Pledge nicht mehr erfüllt wird, dann wird tatsächlich auch die Firma oder der Gründer auch wieder von der Seite geschmissen. Ne?
Mhm. Wie stellt ihr denn sicher, dass es keinen Missbrauch gibt?
Das können wir tatsächlich nicht. Also wir können natürlich jetzt nicht bei 700 Firmen hinterher sein und in die Firma reingehen und gucken, was sie da machen. Da vertrauen wir tatsächlich auf den Wohlwollen der Gründer und der Firma oder beziehungsweise auf die Aufrichtigkeit und die Ehrlichkeit. Aber ich glaube, wenn sie nichts tun wollen würden und nichts machen, dann wären sie vielleicht auch nicht Mitglied bei uns. Also von daher, ich weiß nicht, ob das ehrlich ein Problem ist.
Wie verändert das denn, was ist deine Einschätzung, wie verändert das eine Organisation, wenn die diesen Schritt macht? Mal angenommen, ich bin jetzt angestellt bei Firma X, Scale-up, 120 Leute und dann ändert die Firma sich und tritt der Green Pledge bei. Was würde ich davon bemerken als Mitarbeiterin?
Das kann ich ehrlicherweise nicht sagen, weil dafür sind wir erst anderthalb Jahre unterwegs. Ich weiß nur, was ich mitbekomme sozusagen von unserem operativen Team und von unseren Mitgliedsfirmen, dass die Arbeitnehmer das sehr, sehr wohlwollend auffassen und sehr froh darüber sind, dass da was passiert. Und wir haben, wenn wir unsere Veranstaltung machen, wir haben immer so ein Climate Breakfast, was wir alle paar Monate machen, da haben wir sehr hohe Teilnehmerzahlen. Also die Leute sind tatsächlich sehr interessiert daran, was ihre Firma tut quasi, wie das Management sich diesem Thema stellt. Und von daher kann ich das jetzt nach anderthalb Jahren so nicht sagen, was sich jetzt strukturell in der Firma ändert. Ich weiß nur, dass es sozusagen sehr wohlwollend aufgefasst wird von den Arbeitnehmern.
Mich würde noch ein bisschen mehr das Ganze konkret interessieren. Ich meine, du bist ja selber auch in einer Firma Geschäftsführer. Und wie macht ihr das denn konkret? Also wie kümmert ihr euch um das Thema Umweltschutz in eurer Firma bezogen auf Klimaschutz und so. Was sind die Dinge, die ihr an der Stelle konkret macht?
Also meine Firma wäre jetzt wahrscheinlich ein nicht so repräsentatives Beispiel, weil wir sind ja nur 2 bis 4 Leute. Das ist relativ einfach. Hm. Aber vielleicht kann ich nochmal erzählen, was wir unter anderem bei Leaders for Climate Action machen, um die Reduktion hinzukriegen. Also wir haben auch Leitfäden geschrieben auf privater Ebene, aber auch für die Firmen, wie sie quasi in welchen Bereichen CO2 einsparen können. Also da kann ja alles Mögliche sein, nicht? Wie man sein Essen in der Mensa für seine Angestellten ändert, dass man auf einen grünen Stromanbieter wechselt und so weiter. Da gibt es eine ganze Klaviatur von verschiedenen Empfehlungen, die wir sozusagen den Gründern auf privater oder eben auch auf der Ebene ihrer Firmen mitgeben, um quasi möglichst viel zu reduzieren. Ja? Das ist sozusagen ein sehr wichtiger Teil von uns, weil natürlich das Offsetten ist nur das Offsetten, aber viel wichtiger für uns ist eigentlich die Reduktion. Ja?
Okay.
Ich finde das total spannend. Allein die Beschäftigung mit einem bestimmten Thema bewirkt ja schon oft eine Verhaltensänderung. Ich hatte mal zu Walter gesagt, dass dieser Podcast mich sehr viel kostet, denn immer wenn wir irgendein konkretes, auch vor allem B2C-Produkt besprechen, ich das danach kaufe und dann, keine Ahnung, meinen Stromanbieter wechsle oder das Klima-Abo abschließe und so weiter. Und ich merke, dass echt schon das reine darüber sprechen einen Riesenunterschied macht. Und deshalb finde ich eure Initiative auch so gut, weil ihr es irgendwie schafft, dass das weiter im Gespräch bleibt, das Thema. Und ich denke, viele Leute haben ein schlechtes Gewissen, weil sie zu wenig fürs Klima tun. Und zu sehen, dass es andere machen, ist wirklich irgendwie beruhigend, gleichzeitig motivierend, es selber zu tun. War das der Gedanke damals bei euch? Oder als ihr damals zusammensaßt, was habt ihr euch vorgestellt, was ihr bewirken könnt? Und
genau, also das war für uns ja auch ganz wichtig. Das ist ja auch ein Teil der Bewusstseinsschaffung sozusagen innerhalb der Unternehmen. Nicht, was ihr meinte mit den Arbeitnehmern, ist ganz wichtig, dass dieses Thema dort offen und transparent damit umgegangen wird und dieses Bewusstsein dafür auch geschärft wird. Und ich glaube, wir haben jetzt fast 130.000 Mitarbeiter der Firmen, die bei uns Mitglieder sind. Und wir werden jetzt, ich glaube, in 1-2 Monaten auch sozusagen eine Green Action Week ins Leben rufen. Da machen ganz viele hochkarätige große Firmen mit. Und das ist sozusagen eine Woche, der Aktion gegen des Arbeitens gegen den Klimawandel gewidmet wird. Und da werden sozusagen die Firmen auch ihre ganzen Kunden bemühen, um sich dem anzuschließen und was zu tun. Also das ist für uns ist immer sozusagen die Reichweite, wie können wir am effizientesten, in der kürzestmöglichsten Zeit so viel Impact wie möglich generieren. Das war eigentlich immer der Antrieb. Und deswegen haben wir auch versucht, über die Firmen und über die großen Firmen, die wir im Netzwerk hatten und kennen, zu gehen. Das war von Anfang an eigentlich immer so ein bisschen der Mantel, unter dem alles stattgefunden hat.
Ja. Ist ein guter Hebel.
Also was ich anfangs meinte, wegen der Zeit, es ist halt sehr zeitkritisch. Ne? Ich glaube, wir müssen jetzt maximal alle Gas geben auf dem Thema. Und so kam eben die Idee. Und wir haben jetzt, das meinte ich ja auch anfangs, wollen wir eigentlich auch ein Beispiel sein. Viele sagen immer, naja, ihr seid ja die Digitalindustrie. Das ist ja für euch relativ einfach, aufgrund der Geschäftsmodelle klimaneutral zu sein und zu reduzieren und zu offsetten. Das stimmt auch. Auf der anderen Seite, genau deswegen machen wir es eben, weil es, glaube ich, auch für uns einfacher ist und wir wollen eigentlich mit einem guten Beispiel vorangehen und eher so inspirativ für andere Industrien wirken, dass sie sehen, schau mal, die machen das und die nehmen das in die Hand und widmen sich dem Thema. Und die große Hoffnung ist, dass halt viele andere Industrien dem folgen werden.
Das ist ja das Schöne bei euch, dass man irgendwann, ich habe im Vorgespräch mit Walter, habe ich gesagt, da ist man, irgendwann kippt das so und man ist dann, es ist so selbstverständlich und wichtig, dabei zu sein, dass man das irgendwie einem negativ anhaftet, wenn man nicht dabei ist. Und
ich hoffe es auch.
Es ist ja ein wichtiger Hebel. Und mir gefällt, dass ihr wirklich bei den Gründerinnen und Gründern persönlich startet und eben diesen Schritt tut und den voranstellt, bevor man die Organisation verändert, in der man aktiv ist.
Ja, ich glaube, da geht es ja viel immer um Glaubwürdigkeit. Ne?
Ja.
Und ich glaube, die Glaubwürdigkeit kommt ja auch für die Angestellten daher, wenn der Chef dasselbe tut und lebt, auch auf einer privaten Ebene und sozusagen nicht nur versucht, mit seiner Firma zu machen. Und deswegen haben wir diesen Weg eben auch gewählt, weil es eine hohe Glaubwürdigkeit gibt. Und das ist das Gleiche auch mit dem Green Pledge. Der erhöht natürlich auch unsere Glaubwürdigkeit, weil wir tatsächlich was tun und nicht nur verlangen und reden, sondern eher walk the talk machen und deswegen auch die Politik mittlerweile uns wahrnimmt als quasi jetzt im übertragenen Sinne als Sprachrohr der Digitalindustrie für das Thema Klima quasi. Und die haben uns auf dem Schirm, die hören auch schon hin. Und ich hoffe, dass wir da ein bisschen einen kleinen Beitrag zu leisten können, jetzt auch in einem wichtigen Wahljahr. Also wir sind gänzlich unpolitisch, aber also nicht, was den Klimawandel angeht. Ja, der ist ja sozusagen auch parteiunabhängig. Es sollte, hat ja auch mittlerweile jede Partei, so gut wie jede Partei, auf der Wahlagenda. Genau, wir versuchen da eigentlich noch auf die Politik einzuwirken und zu sagen, schaut mal, wir tun eigentlich mehr als das, was verlangt ist, deutlich mehr. Mhm. Und wollen eigentlich so der Politik zeigen, dass sie auch ordnungspolitisch eigentlich deutlich mehr machen müssen. Ja?
Zum Beispiel?
Ja, also ich glaube, das Erste und das, was alle am meisten kennen, ist natürlich immer die CO2-Bepreisung. Das finde ich persönlich einen sehr wichtigen und guten Hebel. Da muss man natürlich, wenn man den CO2-Preis, der jetzt verabschiedet wurde und da ist, der ist noch viel zu gering, um Lenkungswirkung zu erzeugen. Das Wichtige ist natürlich immer die Lenkungswirkung, die davon ausgeht. Und dafür muss er noch steigen, laut den Experten. Und darauf zielen wir schon ab. Und das ist uns ein wichtiges Anliegen, weil das natürlich sozusagen im Markt relativ viel in Bewegung setzt. Nicht, wenn alte Industrien aufgrund sozusagen der CO2-Preise ihr Geschäftsmodell in Zukunft dann irgendwann nicht mehr lohnen wird, sind sie natürlich automatisch gezwungen zu innovieren und zu schauen, wie sie sozusagen CO2-kompatibel oder kompatibler quasi herstellen, produzieren können. Ja? Also da schwingt vieles mit. Da muss natürlich eine Sozialausgleich stattfinden für diejenigen, die dadurch benachteiligt sind, Pendler und so weiter, also mit einem höheren CO2-Preis, aber dass der kommen muss und wird, da bin ich relativ von überzeugt. Und ich glaube auch, dass es der richtige Weg ist. Ja?
Okay. Wie hoch sollte der sein aus deiner Sicht im nächsten Schritt, der CO2-Preis?
Ich bin jetzt nicht der Experte dafür, aber ich glaube, dass sozusagen ab 50 Euro erst die Lenkungswirkung anfängt. Da gibt es ja verschiedenste Modelle aus der Wissenschaft, wie er sozusagen dann ansteigt über die Jahre. Aber der muss kommen, ja. Und diese externen Kosten, die wir ja verursachen oder viele Industrien oder wir auch als Mensch verursachen, die müssen endlich internalisiert werden und die müssen eigentlich eingepreist werden. Ja, die Natur ist ja quasi das Einzige, was keinen Preis hat. Und das sozusagen mit unserem Wirtschaftssystem und dem Kapitalismus, wie wir da jetzt gerade leben und der ja sozusagen steigt und steigt und steigt, der muss einen Preis bekommen. Weil sozusagen endloses Wachstum mit endlichen Ressourcen auf einem Planeten, das ist mir eh schleierhaft, wie das funktionieren soll. Ja. und das lässt sich, glaube ich, also für uns ist das ein Marktfehler quasi, nicht? Also, und der behoben werden muss.
Also ganz kurz noch, bevor wir weiter einsteigen, aber wenn ich jetzt interessiert bin, sagen wir, ich bin Gründerin und möchte gerne mitmachen bei euch, gibt es irgendwelche Kriterien, also natürlich bis auf, dass ich erstmal die persönliche Pledge quasi eingehe, aber gibt es irgendwas, was ich haben sollte, zum Beispiel eine bestimmte Mitarbeiterzahl oder eine Maximalzahl oder sollte es ein Technologieprodukt sein, wer kann sich euch anschließen?
Eigentlich alle. Wir haben das lange diskutiert, weil wir natürlich gesagt haben, es lohnt sich, wenn wir auch, was ich gerade erwähnte, wenn wir einen großmöglichen Hebel haben. Und das ist natürlich, wenn man viel angestellt hat, viel Umsatz, dann lässt sich auch viel bewirken. Aber wir sind da, wir schließen jetzt erst einmal niemand aus. Also es kann jeder quasi kommen und auf unserer Seite sich eintragen und sagen, ich möchte gerne beitreten und das mache ich und dies tue ich. Also wir sind da jetzt nicht, wir schließen eigentlich niemand aus. Also desto mehr, umso besser ist es. Klar müssen wir sozusagen unsere Operations, unser Geschäft sozusagen hinbekommen. Und da ist natürlich einfach in der Firma mit mehreren Angestellten zu haben, weil die Firma müssen wir einmal onboarden, anstatt sozusagen vielleicht dann 20 Firmen, die dann in der Summe auf dieselbe Mitarbeiterzahl kommen oder auf denselben Impact. Aber generell sind alle herzlich willkommen bei uns.
Ja. Das ist total komfortabel, finde ich. Ich bin ja Personalerin und habe ganz oft, das ist auch ein bisschen ein Employer-Branding-Thema, finde ich, und wie man sich positioniert auf dem Markt, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und das ist, ehrlich gesagt, ziemlich komfortabel für Unternehmen, finde ich. Also du meldest dich da einmal an, ihr sagt den Leuten ganz genau, was sie zu tun haben. Es ist schnell erledigt, ihr macht die Hürde relativ, haltet ihr relativ gering und echt eine gute Sache. Also ich hoffe, dass alle, die das hören, die Unternehmen, mit denen sie arbeiten oder die Unternehmen, die sie selber haben, darauf stoßen und vielleicht auch mitmachen. Das wäre schön. Ich finde krass, wie viel du machst auch. Also, dass du das machst, ist eine wichtige und gute und richtige Sache. Aber du machst noch sehr viel anderes. Bist zum Beispiel Managing Partner bei Berlin Ventures. Bist bei Tomorrow Co-Founder. Bist noch jetzt bei Revent, ein Venture Capitalist für Purpose-Driven Founders. Und einfach sehr, sehr viel, das, was du tust. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Ja, das geht. Also man muss sich da schon Prioritäten setzen, aber meine Priorität ist jetzt seit mehreren Jahren tatsächlich Impact und Impact zu generieren. Und das ist ein Leidenschaftsthema. Ich mache das aus Überzeugung. Und da fällt einem das, also natürlich ist es Arbeit, aber es fällt einem deutlich leichter. Also ich habe da eine tiefe Überzeugung, was verändern zu müssen und zu wollen. Und deswegen mache ich das auch. Leaders for Climate Action, das machen wir alle nebenher, wie gesagt, pro bono. Genau, und die anderen Themen, genau das Gleiche. Also Berlin Ventures, da sind wir ein kleiner Angel-Fonds, mein Partner und ich, und haben früher in vieles im digitalen Umfeld sehr agnostisch investiert. Aber seit 2-3 Jahren tatsächlich fokussieren wir uns eigentlich auf Impact-Investments, weil das sozusagen unser Herz verschlägt und wir eigentlich mit unserem Geld und unserer Zeit auch nichts anderes mehr anstellen möchten. Ja.
Jetzt kommst du ja aus der klassischen Gründerszene. Du hast sehr früh schon sehr erfolgreich ein Unternehmen aufgebaut und dann auch verkauft. Und seitdem bist du in diesem Umfeld aktiv, jetzt eben auch als Angel, wie du gerade geschildert hast. Magst du unseren ZuhörerInnen vielleicht nochmal kurz einen Überblick geben zu deinem Hintergrund? Also was hat dich dazu geführt, zu dem, wo du jetzt eigentlich bist, dass du seit 2-3 Jahren in diesem nachhaltigen Investment unterwegs bist?
Genau, also das war natürlich eine Reise. Also angefangen hat sozusagen meine Unternehmenstätigkeit in 2003/2004. Da haben wir sozusagen einen der ersten Fotobuchanbieter weltweit ins Leben gerufen. Mein Fotobuch hieß der. Das haben wir dann sozusagen in Europa skalieren können und das war recht erfolgreich. Dann haben wir in 2008 haben wir eine Self-Publishing-Plattform, also ein Book- oder Print-on-Demand, eine Firma ins Leben gerufen. Und dann in 2008 und 2009 haben wir sozusagen das erste Mal versucht, das Teil des Geldes, was wir da erwirtschaften konnten, plus dem Netzwerk und dem Know-how und sozusagen selber als Unternehmer die Erfahrungen, die wir gemacht haben, weiterzugeben als Angels und haben angefangen zu investieren. Damals war, muss man auch fairerweise sagen, das Thema Impact und Klimawandel noch nicht für mich so präsent, wie es heutzutage ist. Den ersten Berührungspunkt, den wir aber damals schon hatten, war, wir haben in 2010 das Magazin Enorm mitgegründet. Das ist sozusagen, ich glaube jetzt heute, das größte Magazin für nachhaltiges Wirtschaften in Deutschland. Da sind jetzt noch viele andere Dinge entstanden unter Enorm, also quasi eine Reiseplattform für nachhaltiges Reisen, eine Jobbörse für nachhaltige Jobs. Genau, und das haben wir 2010 mit angeschoben und auch mit anfinanziert. Dann haben wir aber noch eine Reihe anderer Investitionen gemacht, die jetzt nicht in den Impact eingezahlt haben. Und wie es dann so ist, jeder hat dann meistens irgendein Aha-Erlebnis in seinem Leben, wo dann nochmal sozusagen ein bisschen der Schalter umgelegt wird. Und klar, bei mir waren das wie so häufig bei vielen anderen auch Kinder zum einen. Dann gab es noch den einen oder anderen Schicksalsschlag und dann, klar, dann schaut man sich schon sein Leben an und sagt so, womit möchte ich denn meine Zeit verbringen und was ist denn tatsächlich sinnvoll und was möchte ich im Leben noch tun und bewirken? Und für mich war es dann relativ schnell klar, dass das eigentlich das, was ich tun möchte, womit ich in Zukunft meine Zeit und meine Energie aufwenden mag. Ja.
Wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor du überhaupt das erste Mal gegründet hast, wusstest du, dass du gründen wirst, dass du ein Seriengründer auch werden wirst? Oder war das für dich selbst eine Überraschung?
Also nee, das war für mich schon eine Überraschung. Also ich habe mich jetzt nicht tatsächlich so normale Karriereleiter über viele Jahrzehnte hochklettern sehen, also von meiner Persönlichkeit her. Aber dass es dann dies wird und dann das Fotobuch und alles, das wusste ich nicht. Also ich hatte ehrlicherweise selbst nach dem Abitur hatte ich keine Ahnung, was ich jemals machen wollen möchte und ich wusste nicht mehr, was ich studieren wollte und habe dann einfach das genommen, womit ich danach noch am meisten Auswahlmöglichkeit habe und das war dann halt Management- oder Betriebswirtschaftslehre, weil dann auch sozusagen, nachdem man das studiert, natürlich die meisten Opportunitäten offen stehen und das hat sich dann so ergeben, aber ich wusste schon im Studium, dass ich eigentlich immer den Traum hatte, eigene Firma zu haben, mit einem Freund oder Freundin und mein eigener Chef zu sein, das war schon immer ein großes Ziel. Aber dass es dann so kam, war tatsächlich auch sehr überraschend. Ja.
Also du hast jetzt wirklich viel gegründet und viel davon läuft auch noch nebenher und parallel gründest du dann auch noch unter anderem, also mit anderen zusammen, Leaders for Climate Action. Nochmal die Frage, wie organisierst du dich? Wie sieht dein Alltag aus? Das ist ja wahnsinnig viel, ist ein Wahnsinn.
Ist ein ziemlicher Gemischtwarenladen tatsächlich. Das ist auch sehr anstrengend. Ich habe natürlich jetzt über viele Jahre oder 10 Jahre damit gelernt zu leben und mich zu strukturieren. Und man muss auch sagen, dass jetzt mit der Arbeit, die wir bei Berlin Ventures machen, da haben wir jetzt, ich glaube, 16 aktive Investments, die sind ja nicht alle gleich zeitaufwendig. Die passieren zu unterschiedlichen Zeiten und desto erwachsener oder reifer sie sind, desto weniger Arbeit von uns brauchen sie eigentlich oder Zuwendung quasi. Von daher, genau, also es sind dann neue Sachen, die wir uns anschauen, wie das for Climate Action Tomorrow haben wir auch noch ins Leben gerufen, da waren wir sozusagen die Investoren der ersten Stunde und durften das mit anschieben und sitzen dann auch im Beirat. Genau, ja, also muss man schon sich ein bisschen priorisieren, aber das sind halt die Prioritäten. Ja.
Also woraus lernst du mehr, aus deinen eigenen Fehlern oder aus den Fehlern der anderen?
Ui. Naja, ich hoffe eigentlich aus beiden. Und die Frage mir ehrlicherweise noch nie gestellt. Ist spannend. Also ich ertappe mich leider, dass ich schon auch ab und an denselben Fehler mache. Und das sind natürlich die schmerzlichsten. Also dass da sich Fehler bei mir wiederholen. Aber ich kann das gar nicht gewichten, ehrlicherweise. Ich kann gar nicht sagen, woraus ich mehr lerne. Aber ich auf jeden Fall versuche ich sozusagen aus anderen zu lernen und die eigene nicht ein zweites Mal zu machen. Ne?
Ja. Wir haben ja sehr viele Social Entrepreneurs hier in diesem Podcast immer wieder. Und du hast mit Leaders for Climate Action jetzt ja eine gemeinnützige Organisation gegründet. Und ansonsten bist du in klassischen For-Profit-Organisationen unterwegs. Und was müsste passieren oder was würde passieren, dass du ausschließlich nur noch Social Entrepreneurship machst? Also, dass du eben nicht mehr auf die sozusagen finanzielle Rendite, sondern auf die soziale Rendite hinarbeitest.
Genau.
Also kannst du dir das überhaupt vorstellen?
Bedingt, weil meine Einstellung zu dem Thema ein wenig anders ist. Also ich finde das toll und Social Entrepreneurship ist ja auch ein weiter Begriff. Da versteht ja auch jeder ein bisschen was anderes draus. Ich kann mich dem schon anschließen, aber ich glaube, ich habe die feste Überzeugung, dass sozusagen solange wir noch in unserem Wirtschaftssystem, wie es jetzt ist, sind, dass sozusagen die Firmen, die viel Impact haben, die müssen auch finanziell nachhaltig sein, weil wenn sie sozusagen sich selber nicht tragen können und sich selber nicht verdienen oder aufrechterhalten können, dann werden sie auch keinen Impact generieren können. Das heißt, ich glaube so ein bisschen an das Modell for profit und for purpose, das finde ich immer ganz spannend, weil wie gesagt, reines Social Entrepreneurship, wenn die Firma sich nicht sozusagen selbst trägt, dann ist sie dann auch relativ schnell wieder weg. Und dann kann sie auch keinen Impact mehr stiften. Von daher glaube ich schon dran, dass eine Firma auf eigenen Beinen stehen sollte und muss. Ich glaube, es ist eher eine Frage, auf die du vielleicht hinaus möchtest, tatsächlich das Maß. Und ich glaube, das ist spannend und darüber kann man diskutieren, nicht, was sozusagen das Ausmaß sein muss, in dem dann vielleicht eine Firma, wie viel Geld auch immer, oder ein Gründer, wie viel Geld auch immer, dann verdienen muss. Und das ist eine sehr spannende Diskussion, die jetzt gerade tatsächlich stattfindet. Ja? Aber reines Social Entrepreneurship ohne dass man was verdienen soll oder muss, finde ich persönlich schwierig, weil ich dann eben glaube, dass das per se nicht nachhaltig ist. Ja?
Wir fragen immer in diesem Podcast auch zum Beispiel, wie ihr euch organisiert als Leaders for Climate Action. Wie kommt ihr zusammen? Ihr seid alle sehr busy. Kommt es dann zu regelmäßigen wöchentlichen Meetings oder seid ihr komplett virtuell auch unterwegs und wie sieht das bei euch aus, wenn man mitmachen möchte, wo kommt man da rein?
Wie fällt die Entscheidung und wie löst ihr Konflikte?
Im Moment geht das noch ganz gut. Wir sind, ich glaube, 7 oder 8 Gründungsmitglieder, die das nebenher tun und wir haben jetzt aber ein operatives Team. Das besteht aus mehreren Leuten, die das Fulltime machen, vom Morgens bis abends sozusagen, die Geschicke leiten, machen, die Firma weiterentwickeln. Und wir kommen einmal wöchentlich zusammen, um uns über die Themen zu besprechen, abzustimmen, Themen zu entscheiden. Das machen wir jede Woche 1 Stunde. Und auch in dieser Stunde besprechen wir, wie wir uns quasi organisieren. Also wir haben die 7, 8 Leute plus das operative Team, da gibt es verschiedene Fertigkeiten, verschiedene Dinge, die jeder gut kann oder spezielle Themen, der sehr versiert ist. Und so teilen wir die dann eben auch auf, dass jeder halt einen anderen Bereich dann verantwortet, sich einem Projekt, das gerade ansteht, quasi annimmt. So habe ich vor einem Jahr war ich dann hauptsächlich dafür verantwortlich. Wir haben mit den Leaders for Climate Action eine Sustainability Clause für die Venture Capitalists ins Leben gerufen. Also wir haben quasi einen Vertragsbestandteil entworfen, den die Venture Capitalists, die bei uns auch Mitglieder sind, und das sind eigentlich 80-90% mittlerweile, die diesen Vertragsbestandteil in ihre Verträge mit ihren Portfolio-Companies einbauen und sie sozusagen die Portfolio-Companies dazu verpflichten, eben auch diesen Pledge, jetzt nicht unserem spezifisch, aber dasselbe eben auch zu tun. Also Bewusstsein zu schaffen, zu messen, zu reduzieren und zu offsetten. Und genau, dafür war dann ich zum Beispiel jetzt mitverantwortlich und habe das im weitesten Sinne getrieben. Und dann die politische Arbeit, die wir dann eben machen, das macht dann wieder jemand anderes. Und so verteilen wir quasi die Aufgaben immer, je nachdem, wo wer dann eben auch welches Netzwerk hat oder wo er sich in welchem Bereich gut auskennt und auch worauf er Lust hat. Ja?
Und das ist sehr effektiv. Wir fragen immer, was können andere Organisationen von euch lernen?
Uff, das kann ich ja so pauschal gar nicht sagen, weil ich nicht weiß, wo in welcher anderen Organisation es wo hapert. Aber ich bin jetzt auch nicht der Organisationsexperte, ehrlicherweise. Bei uns klappt das in der Größe noch ganz gut, aber ich kann mir vorstellen, dass wir sozusagen in dem nächsten Schritt, wenn wir auch größer werden und weiter so wachsen, uns anders organisieren müssen. Also wie wir uns jetzt zum Beispiel organisiert haben mit der Internationalisierung, ist, dass wir eben ein Chapter-Modell ins Leben gerufen haben. Das hatte ich ja eingangs erwähnt. Wir haben jetzt ein Chapter in Dänemark, in der Türkei und in Australien. Da werden dann noch weitere kommen. Und dass wir denen eigentlich unsere Tools an die Hand geben und sozusagen auch den Namen, aber dort eigentlich das versuchen zu replizieren in den Ländern oder Kontinenten, was wir selber gemacht haben. Also wir suchen vor Ort quasi Gründerpersönlichkeiten, die ein gutes Netzwerk haben, die sich auskennen und Reichweite in dem Kosmos haben, also in der Digitalindustrie, und dass die eigentlich das dann nochmal zum Beispiel jetzt in Australien machen, was wir hier in Deutschland oder in Europa gemacht haben. Ja, aber weitestgehend unabhängig dann agieren. Wir werden jetzt mit denen uns auch einmal monatlich oder halt auch vierteljährlich austauschen und sozusagen besprechen, wo wir dran sind, wo die Reise hingeht, was die Neuerungen sind, ob wir den Pledge vielleicht verändern und so weiter und so fort. Ja? Genau, also das war sozusagen das Modell, wie wir jetzt die Internationalisierung vorantreiben, eben in weitestgehend autarken Chaptern, aber die alle sozusagen natürlich den Green Pledge erfüllen, die denselben Namen haben und mit demselben Ansatz sozusagen von Unternehmern, die mit einem starken Netzwerk dann für andere Unternehmer. Ne?
Das ist super spannend, und also für mich stellt sich da so ein bisschen die Frage, dieses Wachstum, was ihr die letzten 2 Jahre hingelegt habt, wo wollt ihr denn in 3 Jahren dann stehen?
3 Jahre haben wir tatsächlich noch nicht geplant, aber wir, was natürlich ein großes Thema für uns ist, Europa weiterhin in demselben Wachstum sozusagen in die Länder vorzubringen, was uns aber sehr gut und gerade sehr gut gelingt. Aber der große Schritt natürlich über den Teich, das diskutieren wir, haben jetzt aber noch keinen Zeitpunkt dafür gefunden, wann wir es tun. Aber klar, das ist natürlich der nächste logische Schritt für uns, dass wir in die USA gehen und dort eben dasselbe versuchen, was jetzt hoffentlich durch den neuen Präsidenten auch nochmal ein bisschen mehr Momentum erfährt und hoffentlich ein bisschen einfacher wird.
Genau. Aber in also das sind 3 Jahre durchaus ein realistisches Ziel.
Ja, also viel schneller. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das dieses Jahr noch hinbekommen, aber viel schneller als in 3 Jahren. Also wir haben ja keine Zeit zu verlieren, ehrlicherweise. Das hängt eher ein bisschen davon ab, weil wir eben Non-Profit sind. Das hängt ein bisschen auch, muss man ehrlicherweise sagen, davon ab. Wir leben ja ausschließlich von Spenden und Sponsoring, also von Spenden unserer Mitglieder und Sponsoring von unseren Mitgliedern, teilweise von auf privater Ebene, aber auch von den Firmen. Und je nachdem, wie viel wir dort natürlich auch an Spenden und Sponsoring reinbekommen, hängt ja auch unsere Schlagkraft ein bisschen ab, ne? Weil die Leute, die es hauptberuflich machen, die müssen bezahlt werden. Und genau, das muss man sozusagen eigentlich sukzessive oder im Einklang miteinander hochziehen oder skalieren. Ne?
Ja. Also ihr habt eine tolle Performance hingelegt und habt auch schon massiven Impact erreicht, und so wie das aussieht, geht das weiter so. Das ist echt ziemlich spannende Entwicklung.
Also vielleicht noch ein großer Schritt, um das zu vervollständigen, der uns, was ja bisher passiert, die Firmen, die meisten Firmen bei uns, die machen das ja auf Scope 1 und 2, das heißt sozusagen das Geschäftsmodell und das Office und das inhärente Geschäftsmodell. Mhm. Das ist immer noch eine Frage, die häufig kommt und wo wir natürlich hinwollen, was heutzutage aber noch nicht möglich ist, wenn es dazu auch noch nicht die richtigen Tools gibt, das ist noch sehr beratungsintensiv, ist natürlich in die Firmen reinzugehen und die gesamte Lieferkette quasi abbilden zu können, ne? Also beziehungsweise dann zu offsetten. Aber dafür ist es erst einmal notwendig zu wissen tatsächlich, was die Lieferkette in der Komplexität und der Tiefe tatsächlich an CO2 generiert. Da sind wir noch nicht. Da sind auch unsere fast so gut wie keine Firmen, unsere Mitgliederfirmen. Aber das ist sozusagen der nächste Schritt, der kommen wird, der sehr, sehr wichtig ist. Ne? Also sozusagen erst einmal zu verstehen, was in der vertikalen Tiefe tatsächlich für einen CO2-Fußabdruck anfällt und wo man dort, dort eben auch noch reduzieren kann. Genau.
Ja, ja, das ist ein super wichtiger
Punkt. Weil das ist ja immer ein bisschen die Kritik, dass sagen, ja, die digitale Industrie, ihr habt Software, ihr habt eure Büros und so weiter, das stimmt. Hm. Aber es gibt ja auch andere bei uns, ob es ein Flixbus ist oder ein Home24 und so weiter, die natürlich noch einen ganz anderen Fußabdruck haben. Aber viele unserer Mitgliederfirmen sind da dran, nehmen das ernst und geben da auch zu unserem Erstaunen wirklich, wirklich Gas, ja? Und kommen da sehr gut und sehr schnell voran.
Ja, sehr gut. Ja, wir kommen so jetzt ans Ende, Christoph, und am Ende stellen wir typischerweise immer unsere Steve Jobs Frage. Steve Jobs Frage deswegen, weil wir uns auf diese Rede beziehen, die du sicherlich kennst, die er vor Stanford Studentin gehalten hat. Und die Frage ist an dich, was sind die drei wichtigsten Dinge, die du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest, vor dem Hintergrund deiner Erfahrung und vor dem Hintergrund dessen, was du gerade alles geschildert hast und vor allem vor dem Hintergrund eurer Nachhaltigkeits- und Klimaziele?
Ja, also ich glaube, es ist jetzt gar nicht eine große Weisheit. Ich bin wahrscheinlich der Erste, der das erzählt. Aber ich glaube, wenn man das tut, was einem tatsächlich Spaß macht und bewegt, dann geht es leichter von der Hand. Und ich glaube, dann stellt sich auch der Erfolg ein, meiner Ansicht nach. Und das ist spannend, was ich gerade auch sehe in der Branche, dass sozusagen, also als wir angefangen haben vor 10, 15 Jahren, dass natürlich viele, wenn sie dann gegründet haben, haben irgendein Geschäftsmodell gemacht sozusagen, weil sie pekuniär sich maximieren wollten und geldlich sich maximieren wollten. Und dann war ihnen das Geschäftsmodell relativ egal, sondern da ging es tatsächlich um die Geldmaximierung. Und da sehe ich gerade schon auch bei Gründern einen großen, also das ist auch meine Hoffnung, aber ich sehe es auch gerade einen großen Wechsel, dass tatsächlich viele ganz, ganz schlaue Gründer von den Top-Universitäten jetzt gründen, weil sie halt auch inhaltlich hinter irgendeinem Thema stehen, wie zum Beispiel dem Klimawandel oder sozusagen eine gerechtere Gesellschaft hinzubekommen oder. Und da passiert eine Menge und das finde ich ganz spannend und ganz toll und da bin ich eigentlich auch sehr positiv gestimmt, dass und das wäre eigentlich auch mein Rat, der jetzt dann tatsächlich auch bei vielen automatisch passiert, das zu tun, was an einem Herzen liegt und woran man glaubt und aus Überzeugung das zu tun und vielleicht nicht der Geldmaximierung um jeden Preis hinterher zu rennen. Ja? Und ich glaube, wenn das viele beherzigen, dann kommen wir schon einen deutlichen Schritt weiter.
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, waren das jetzt zwei oder drei? Also du hast gesagt, das tun, was Spaß macht. Zweitens, nicht auf die Geldmaximierung achten?
Ich weiß gar nicht, ob ich ein drittes habe, aber ich glaube, wenn man die zwei Dinge schon beherzigt, dann ist man...
Dann reicht das
auch. Ich glaube, wenn man das hinbekommt, tatsächlich Dinge zu tun, die an meinem Herzen liegen und sozusagen nicht unbedingt nur dem Pfennig hinterher zu rennen, sondern die Dinge zu tun, von denen man überzeugt ist und die einem Spaß machen. Mhm. Und wenn sie dann natürlich noch auf eine gerechte Gesellschaft oder einen Klimawandel oder die vielen Probleme, die wir haben, einzahlen, also umso besser. Mhm. Ja, aber ich bin da cool. Positiv.
Sehr cool, vielen, vielen Dank. Das war, also ich fand das zum einen sehr aufschlussreich und zum anderen auch total motivierend, weil ihr in kurzer Zeit sehr viel erreicht habt, finde ich. Und das, obwohl ihr alle wahnsinnig viel auch sonst macht, hauptberuflich oder wie auch immer man das nennen will. Und das zeigt, dass schon die Pledge zu unterschreiben wahrscheinlich so der kleinere Akt ist, verglichen mit dem, was ihr zeigt, was man auch machen kann für den Klimaschutz. Vielen, vielen Dank fürs Zeitnehmen. Und ich freue mich, dass ihr auch Klimaschutz ein Stück weit cool macht.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ist ja auch schon cool, aber noch ein bisschen mehr. Vielen Dank fürs hier sein und wir verabschieden uns von allen, die das gehört haben und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und vielen, vielen Dank. Einen schönen Tag, Abend, Morgen euch allen und bis bald.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.